Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
2020 habe ich etwas gelernt. Das Coronavirus betrifft uns alle, aber nicht alle gleichermaßen. So wie es gesundheitlich Risikogruppen gibt, also ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, so gibt es auch in der Wirtschaft große Unterschiede. Manche bleiben verschont und andere trifft es umso härter.
Wir haben diese Überbrückungshilfen stark verbessert und stark ausgebaut. Und deshalb bin ich überzeugt, dass sie für die allermeisten Unternehmen eine wichtige Entlastung sind und dass sie auch angenommen werden und funktionieren.
Das sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag im Deutschlandfunk. Aber stimmt das?
Das alles hat ja auch gewirkt, Gott sei Dank. Ich habe noch nie ein Konjunkturprogramm erlebt, das so passgenau gewirkt hat wie jetzt in diesem Jahr.
Ich wollte genauer wissen, wie passgenau die staatlichen Hilfen gewirkt haben und wirken. Dazu habe ich im Frühjahr, im ersten Lockdown, Kleinunternehmer aus dem Raum Köln-Bonn besucht und geschaut, wie sie die Krise meistern. Als nun im Oktober die Zahlen stiegen, das Land erneut heruntergefahren werden musste und der Teil-Lockdown begann, haben wir uns wieder getroffen. Ein Fahrradhändler, der sich wacker schlägt. Café- und Restaurantbetreiber, die ums Überleben kämpfen. Und ein Zauberkünstler, der seine Bühne kurzerhand ins Internet verlegt hat. Die einen kritisieren die Maßnahmen. Andere freuen sich über neue Kunden oder entwickeln innovative Geschäftsideen. Durchhalten Teil 2. Wie Kleinunternehmer auf die Covid-19-Maßnahmen reagieren. Unser Thema heute im Wochenendjournal. Mein Name ist Stefan Beuting. Schön, dass Sie dabei sind.
Gelb, schwarz, sieht ein bisschen aus wie so ein Warnzeichen vor atomarer Strahlung. Stopp, erst lesen, dann genießen, steht hier. Dieser Aufkleber hat Jan Lüth vor seinem Vollwertrestaurant Cassiusgarten geklebt nach dem letzten Lockdown. Ich weiß das, weil ich hier mit ihm gestanden habe und er sehr, sehr unentspannt war, weil er gesehen hat, wie wenig die Leute sich an sein vorbildliches Hygienekonzept halten. Er hatte Angst, dass ihm da der Laden einfach wieder dicht gemacht wird. Jetzt, mitten im November, im zweiten Lockdown, ist der Laden wieder dicht. Und ich bin gespannt, wie es Jan Lüth geht.
Ich drücke auf die kleine Klingel. Ein wenig später kommt Jan Lüth mit zwei schnellen Schritten durch die Tür. Unseren Termin hatte er zwischenzeitlich vergessen. Jetzt will er die Verspätung anscheinend auf dem letzten Meter wieder hereinholen. Handschlag hätten wir in dem Moment wohl beide Lust drauf gehabt, geht aber natürlich nicht. Daher nur Ellbogencheck.
Hallo.
Hallo.
Kein Problem.
Ach so, so geht das, okay.
Der Cassiusgarten ist in Bonn eine Institution. 31 Jahre gibt's ihn schon. Nur an einem Tag, sagt Jan Lüth, war er mal außerplanmäßig zu, wegen Wasserrohrbruch. Und jetzt sind sie schon im zweiten Lockdown. 1000 Essen haben sie an normalen Tagen, wenn eben nicht gerade Pandemie ist. Um diesen Ausfall etwas abzupuffern, hatte Jan Lüth eine Idee. Die Cassiusgarten-Tüte. Fertig zusammengestellt, zum Mitnehmen. Manche werden geliefert. Da ist Restaurantchef Jan Lüth heute selbst eingesprungen, zum Ausliefern.
Ich bin halt gerade noch ein bisschen ausgefahren, weil es heute ein kleines bisschen zu viel war für ein Auto, weil wir jetzt einen sehr großen Lieferradius haben. Und für ein Auto ist das dann nicht in der Zeit zu schaffen. Es sind zwar nicht viele Tüten leider, wir haben heute 36 Tüten gemacht, das ist also alles die ganze Zeit sehr, sehr traurig und haben jetzt auch keine Idee, was zu tun und ich will auch nicht in Aktionismus verfallen, weil das kostet einfach nur Geld, wenn ich jetzt Leute reinhole, irgendwie Lieferando oder was auch immer. Es ist halt nur Aktionismus und es bleibt am Ende nichts hängen oder es ist sogar noch miese. Also gerade wenn ich jetzt an Lieferando denke, die wollen 30%, wie nennt das mit ihren eigenen Fahrrädern aus, 30% von, und sagen wir, was soll ich denn, was bleibt dann mir noch übrig?
Was übrig bleibt? auf jeden Fall Schulden.
Weil das Entscheidende ist, wenn ich jetzt noch mehr Miese mache, ja, also immer weiter, immer weiter. Wir haben jetzt minus 200.000 Euro. Wo soll das herkommen? Also irgendwie, klar, wir haben keine Gelddruckmaschine. Ne?
Kredite, Kurzarbeit, Mehrwertsteuersenkungen, Überbrückungshilfe 1 und 2, all das helfe. Der Staat tue, was er könne. Aber hier vor Ort muss Jan Lüth unternehmerische Entscheidungen treffen, wo er aber heute nicht weiß, was morgen passiert.
Ich habe riesen Lüftungsanlagen, UVC-Filter gebaut. Also ich habe alles dafür getan, dass die Leute sich auch im Haus wohlfühlen können. Ja? Was sie dann auch im Oktober tatsächlich gemacht haben. Also die sind ja gekommen. Also die ersten beiden Oktoberwochen, die waren nicht grandios, aber die waren fast so, dass wir vielleicht kostendeckend den Oktober abschließen können. Aber dann hat wieder irgendwer was gesagt, wir müssen das wieder einschränken. Bops. Das waren direkt 30% weniger. Lustig. Von einem Tag auf den anderen. Irgendwo eine Nachricht und bupp, ging's runter.
Es gibt bei Jan Lüth einen vegetarischen Heringssalat. Also ohne Hering. Dafür mit Apfel, Zwiebel und roter Beete. Den liebe ich. Und noch dazu 33 andere Salate. Plus warme Gerichte. Plus Desserts. 60 Komponenten jeden Tag. Aber das geht jetzt nicht mehr.
Das ist jetzt für die Gäste nicht so richtig schön. Wir haben die Angebotsvielfalt ungefähr auf die Hälfte reduziert. Und haben gesehen, die Theken sind besser, das Essen ist frischer, lustigerweise. Und die Theken sehen besser aus. Und wir können sie personalärmer pflegen. Weil ich halt nicht mehr 60 Komponenten da stehen habe, sondern ich habe nur noch 30 da stehen.
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen.
Ist nichts dauerhaft rausgeflogen?
Nee. Das können wir uns gar nicht leisten. Nee. Das können wir, nein. Ich will meinen Linsensalat, ich will den. Also, das können wir uns nicht leisten.
Dann ist jetzt nur die Antwort, komm nächste Woche wieder.
Genau. Ja, ist ja so, muss ich sagen. Aber entweder wir sind da oder wir sind nicht da. Das ist ja die Wahl. Das Lustige, ich habe ja gar keine Wahl mehr. Ich muss ja irgendwas tun. Ich sage dann auch dem Gast, ja, es tut mir leid, ich habe keine Wahl. Ich muss kostendeckend arbeiten. Fertig. Aus dem Haus. Sonst bin ich ja kein Wirtschaftsbetrieb. Ja, weil der Staat zahlt mir natürlich jetzt ein bisschen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit.
Da steht es ja auch, weniger kann mehr sein.
Genau.
Da auf der Tafel.
Genau. Wie immer.
Das ist die Strategie. Aber wenn das alles nichts hilft?
Das kann halt sein, dass wir dann im Januar ans Eingemachte ein bisschen gehen müssen. Dann muss man halt irgendwas anderes einsetzen, wo vielleicht die Familie seit 300 Jahren dran spart. Da muss man halt vielleicht da mal was verpfänden. Das ist dann halt die Frage, macht man das oder nicht? Oder macht man noch einen Spendenaufruf und sagt, Leute, das ist halt alles noch nicht raus. Where have the people gone? Seems like there's no one hanging on. Look through the windows, the houses are empty. Everybody's out of town. Seems like I'm the only one around. All of the streets are bare. No traffic tie-ups anywhere. Don't have to wait for a seat at the moon. Everybody's out of town. Seems like I'm the only one around.
Ja, jetzt muss ich gucken. Wir haben jetzt gerade eine Übergabe gemacht. Der Kollege hat jetzt hier den Zahnkranz gewechselt und sagt, die Bremse wird noch ein bisschen schleifen.
Der Radladen Klingeling in Bonn. Hinter der Uni im sogenannten Victoria-Carré. Johannes Roth steht an seinem Montageständer.
Und da schaue ich jetzt mal nach und guck mal, was man da noch ausrichten kann. Die alten Bremse sind natürlich ein bisschen schwieriger einzustellen. Heute hast du meist irgendwelche Schräubchen, mit denen du das machen kannst. Hm. Die musst du noch mit so ein bisschen Gefühl hin und her bewegen. Guck mal. So.
Vor gut einem halben Jahr standen wir schon einmal hier. Genau so. Johannes mit einem Rad auf dem Montageständer im Lockdown. Was Johannes besonders gut kann, alte Fahrräder wieder ans Laufen kriegen. Funktionierende Räder mit Geschichte. Damals im ersten Lockdown war Reparieren erlaubt, aber Verkaufen nicht. Seit Mitte Dezember ist das nun wieder so. Für ihn ist das ein Teil Berufsverbot. Im Frühjahr hat er deshalb zusammen mit anderen Mietern aus dem Carré bei der Stadt um Mietnachlass gebeten. Bis jetzt erfolglos.
Also es fing eigentlich damit an, dass erstmal nichts passiert ist, bis wir öffentlichen Druck erzeugt haben durch den offenen Brief und einen Artikel im Generalanzeiger und auch das Nachhaken zum Beispiel vom Generalanzeiger. Woraufhin die Stadtsprecherin versprochen hat, dass die Gastronomen 3 Monate Miete erlassen kriegen. Daraufhin ist aber erstmal gar nichts mehr passiert.
Genützt hat es wenig. Damals hatte ich selbst der Stadt geschrieben, gefragt, wann denn mit einer Antwort zu rechnen sei. Die Stadt hat den Ball zurückgespielt. Zitat: Bislang liegt hier lediglich ein offener Brief einer Mietergemeinschaft vor. Die Mieter hätten nicht richtig erklärt, welchen Erlass sie wünschen. Johannes sagt, die wollen nicht mit uns reden, lassen uns immer abblitzen. So geht das seitdem hin und her. Die Stadt pocht auf bürokratisch korrektes Vorgehen. Johannes und die Mieter wollen unkomplizierte Unterstützung. Zunächst einmal, dass ihnen überhaupt jemand zuhört. Nun ist wieder Lockdown. Es gibt einen erneuten offenen Brief und wieder keine Antwort.
Es geht grundsätzlich darum, ob ein Vermieter seinem Mieter entgegenkommt, wenn der nicht richtig öffnen darf. Und das war ja nun mal der Fall. Und ich hatte auch schon mal einen Mitarbeiter der Stadt hier, der gesagt hat, naja, was halten Sie denn von einem unkomplizierten 50-50? Da habe ich gesagt, ja klar.
Das klingt doch gut.
Es klingt doch vernünftig. Also ja. Ne, ich konnte den Raum nicht richtig nutzen, so war es einfach. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr als 50% Umsatzeinbußen, aber dann müssen wir nicht über jeden Cent diskutieren. Ich muss nicht den Steuerberater beauftragen, der kostet mich auch wieder Geld für einen Monat, Nachweise und so weiter. Ja, ne? Das wäre eine einfache Lösung, unkompliziert und wäre ein klares Signal. Ja. So wird es wieder den Leuten erschwert. Auch den anderen einfach, die dann ne, sich wieder um diese ganzen Formalitäten kümmern müssen. Das sind so die typischen Hürden, die dann gerne aufgebaut werden. Und den einen oder anderen eben vielleicht dazu bringen zu sagen, ja gut, komm, wenn das jetzt zu aufwendig wird, dann lassen wir es halt.
Die Straße ist im Sommer belebt, die Geschäfte sind beliebt. Vor allem bei Studierenden, die mal kurz von der Uni rüberkommen. Das alles steht auf dem Spiel. Vor 10 Jahren noch war hier Bonns beliebtestes Schwimmbad, das Viktoriabad. Die Stadt hat es geschlossen, wollte den ganzen Block an eine Holding verkaufen, die sich mit Shoppingcentern auskennt. Dann Bürgerproteste und großes Hin und Her. Seitdem rasender Stillstand. Johannes und die anderen Geschäftsleute glauben, dass die Stadt die Corona-Krise nutzen könnte, um hier Fakten zu schaffen. Auch die letzten Mieter zur Aufgabe zu zwingen. Ich frage beim städtischen Gebäudemanagement nach, ob das so zutrifft. Frist 6 Tage. Und warte auf Antwort.
Wir haben es sogar in einen Stadtführer geschafft. Also es gab mal jemanden, der einen Stadtführer für Bonn gemacht hat. 111 Orte, die man gesehen haben muss. Ja, das sind aber auch zarte Pflänzchen. Ich finde, die sollte man gießen und pflegen und sich dran erfreuen.
Johannes sagt, er komme über die Runden. Nicht so gut wie andere Radläden, die weiter im Online-Verkauf Rekordumsätze einfahren, aber ausreichend. Sorge macht er sich um seine Nachbarn, die Restaurants um ihn herum, das Reisebüro, das Café Blau.
Wenn ich ja manchmal, sagen wir mal, am späten Nachmittag oder am Abend hier in der Straße bin, dann komme ich mir manchmal ziemlich alleine vor. Hier ist niemand mehr. Das ist schon gespenstisch. Und wenn die wirklich wegbricht, die Gastronomie, wenn ich dann vielleicht auch zumache, wenn hier niemand mehr isst, dann haben wir hier eine Kettenreaktion von Verfall, Leerstand und das mitten im Zentrum der Stadt Bonn. Das leuchtet mir einfach nicht ein, dass da nicht schnell und unkompliziert gehandelt wird, dass das so lange braucht, dass es offene Briefe braucht, dass man nicht in direkter Kommunikation da zusammen weiterkommt. Das finde ich ein bisschen schade.
Das Viktoriabad ist längst Geschichte, aber die Website ist noch da. Darauf gibt es einen Eintrag vom 29. Mai 2010. Wegen langjähriger Vernachlässigung und kommerziell verlockend guter Lage geschlossen. Ein Mix aus kommerzieller Verlockung und gefühlter Vernachlässigung durch die Stadt. Daran hat sich aus Sicht der heutigen Mieter wenig geändert. Da hilft nur Trommeln.
Also der Auslöser für unsere erneute Aktion, für den zweiten offenen Brief, der ist eigentlich die besondere Lage der Gastronomie. Weil die haben jetzt stark zu leiden unter den Umständen, ne? Genau wie der ganze Kultur- und Veranstaltungsbereich. Und von denen kam auch ein bisschen der Anstoß, dass ich mich nochmal kümmere, dass wir nochmal uns zusammensetzen und versuchen, was zu bewegen. Mhm. Zum Beispiel der Louis vom Café Blau, ne? Ist ja hier wirklich mit der bekannteste Laden im Viktoriaviertel. Zieht, glaube ich, die meisten Gäste normalerweise im Jahr auch und hat jetzt komplett geschlossen. Der Louis ist aber vielleicht gerade drüben und renoviert so ein bisschen, weil er kann nicht still sitzen. Der will irgendwas machen, ja. Und vielleicht sollst du mit dem auch mal reden und anhören, was der zu sagen hat.
Das Café Blau ist für die Tageszeit viel zu dunkel. Nur in der Küche brennt Licht. Louis Eick kniet in der rechten, hintersten Ecke und bohrt.
Ich mache neue Edelstahlbleche an die Rückseite vom Gasherd. Aha. Die müssen irgendwie ab und zu mal erneuert werden. Und das sind also Sachen, die kannst du natürlich machen, wenn du viel Zeit hast.
Viel Zeit, null Einnahmen. Und große Unsicherheit, wie es weitergehen kann.
Ja, weil es natürlich, du unter Umständen viel Geld verbrennst momentan, was eigentlich seine Rücklage ist, ne? Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass die Perspektive dir fehlt. Du weißt nicht, wann geht wieder in normales Fahrwasser kommst. Ne? Ja. Und du sagst, okay, 3 Monate, okay, machst 3 Monate, renovierst du, geht das alles. Ne? Aber 1 Lockdown, 2 Lockdown, vielleicht der 3. Lockdown, vielleicht ist eine Zeitenwende allgemein in der Gastronomie. Ne? Das ist halt irgendwie wirklich schwer vorauszusehen und zu gucken, wohin geht die Reise. Ne? Zudem, das Verhalten sich auch ändert. Man hat das vom 1. Lockdown aus gesehen, dass sich extrem viel Verhaltensabläufe geändert haben bei den Leuten, also bei den Gästen. Ne? Also, dass sie zu anderen Zeiten kommen, anders konsumieren und da muss man sich auch einstellen. Und es dauert sehr lange, bis du wieder irgendwie fast im alten Fahrwasser drin bist. Viele Leute denken so, du kannst wieder aufmachen und 2 Tage läuft wie vorher. Nach dem 1. Lockdown hat es 4 Monate gedauert, bis wir bei 80% beim normalen Umsatz waren. Und diese 20%, die sind eigentlich da letztendlich das, was dein Gewinn ist. Also da hast du diesem Jahr dann gar nichts verdient, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, musst du viel obendrauf zahlen. Ne? Das ist auch wirklich großes Risiko. Ne?
Aufgeben, das Lokal verkaufen? Aktuell würde das keinen guten Preis bringen. Weitermachen, bis alle Puffer aufgebraucht sind? Schwierig. Auch emotional. Louis erzählt von einem Pärchen, das sich hier bei ihm im Café Blau kennengelernt hat und jetzt mit den Kindern vorbeischaut. Von Partys, von seinem Team. Das alles ist halt auch mittlerweile Teil von ihm. Das will er nicht so einfach aufgeben.
Das ist wie in einer Partnerschaft. Wenn es ja gerade nicht gut läuft, dann sagst du nicht irgendwie, im nächsten Jahr ist es so vorbei, dann kannst du auch direkt aufhören, dann kannst du direkt Schluss machen. Ne? Und so ist das halt auch ein bisschen. Ne? Die Leute, die warten natürlich ein bisschen auf das Zeichen kommen. Und wenn die nicht kommen, dann denken die natürlich das eine oder andere, ja, vielleicht ist das gar nicht mehr der Wille, dass wir hier bleiben. Und dann macht es auch keinen Sinn, da durchzuhalten. Ja? Das Gefühl kann natürlich schon entstehen.
Kurz vor Redaktionsschluss schreibt mir Louis. Die Stadt hat ihm einen Mieterlass gewährt. 3 Monatsmieten für den Frühjahrslockdown. Eine Verschnaufpause. My world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say. I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one who doesn't care. The card of faith the older shows to the younger one who dares to take. Chance of no return. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? Ich verabschiede mich von Louis und fahre ein paar hundert Meter weiter in Richtung Südstadt, in die Kaiserstraße. Louis betreibt dort gemeinsam mit seiner Frau Diana ein 2. Lokal, das Café Sahneweiß. Anders als Louis hat Diana aber geöffnet und sich überlegt, wie sie und ihr Café es schaffen wollen, diese ganz besondere Vorweihnachtszeit 2020 zu überstehen.
So. Hallo Stefan.
Hi,
pass auf, hier geht's jetzt runter. Ja. Hier vorne nicht den Kopf stoßen, wir kommen jetzt in den Keller. Hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber hier unten ist wahrscheinlich die größte Backstube in Bonn. Hier hat man früher zu SIP gearbeitet, mit Lehrmeistern, Lehrlingen, alles Mögliche. Im Moment arbeite ich hier nur zu zweit mit meiner Konditorenmeisterin und ich selber und versuchen einfach leckeren Kuchen zu machen.
Kaffee Sahneweiß, 9 Uhr am Morgen. Diana hat sich etwas Zeit genommen und zeigt mir ihre Backstube. Auf dem Boden steht eine gigantische Metallschüssel, eine Teigknetmaschine mit dem Volumen einer Badewanne. 50 Liter Teig schafft sie. Momentan liegt darin ganz verloren ein mini kleiner Knubbel Mürbeteig.
Das ist jetzt 1 Kilo Mürbeteig. Damit mache ich jetzt noch den Schornstein für das Hexenhaus.
Die Teigknetmaschine scheint unterfordert. Genauso wie der riesige Ofen mit seinen 4 Einschüben. Dianas Haupteinnahmequelle ist der Kaffeebetrieb. Momentan gibt es aber nur To-Go. 32 Kuchen kann Diana gleichzeitig in ihrem Ofen backen. Aber im Moment ist nur 1 Einschub beheizt.
So, jetzt schieben wir noch den Schornstein in den Backofen. Mhm. Das Blech einmal hier rein. Ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Aber alles Übungssache. Und Klappe zu. Und goldbraun backen.
Mürbeteigplatten, aus denen kleine Schornsteine für ein Mürbeteig-Hexenhäuschen werden sollen. Eine echte Lockdown-Idee. Aber weder Diana noch die Backstube sind damit ausgelastet. Zig Teigschüsseln, Tartformen, Schwarzbleche zeigen, was hier sonst normalerweise los ist. Neben dem Ofen steht ein großer Metallkasten, in dessen Mitte ein drehbarer Spieß, außen Heizstäbe. Sieht aus wie ein Dönergrill, nur eben nicht senkrecht aufgestellt, sondern waagerecht.
Also ich habe hier eine wunderschöne Baumkuchenmaschine. Ich habe mich jetzt schon 2-mal dran versucht In meiner Lehre damals war es nicht mit inbegriffen und es hat nicht geklappt.
Und deswegen hat der Spieß sich auch schon so lange nicht mehr gedreht.
Da könnte man ja mal sagen, ich suche jemanden, der noch gut Baumkuchen machen kann. Vielleicht einen Altbäcker oder Altbäckerin, die noch ein bisschen Lust hat.
Dass die Maschine hier keiner benutzt, das ist natürlich ärgerlich. Aber nüchtern betrachtet ist es vielleicht Dianas kleinste Sorge.
Wir haben halt Personalkosten, dann die Miete natürlich, die immer noch hier gleich hoch ist. Leider kommt mir der Vermieter nicht entgegen. Ich hatte natürlich schon einen kleinen Puffer, aber an den muss ich immer mehr ran und ran. Und dann fragen wir uns jetzt natürlich wirklich, wie es nächstes Jahr weitergeht. Irgendwie verdrängt man diesen Gedanken ein bisschen und man macht weiter und hofft, wird schon. Aber in naher Zukunft muss ich mir da wirklich mal intensiv in mich kehren und überlegen, wie es weitergeht.
Sonntagmorgen ist in normalen Zeiten am meisten Betrieb. Und dann sind die 70 Plätze im Café und Wintergarten voll belegt. Unter Hygieneauflagen sind es rund 25. Momentan 0. Diana backt alles selbst. Die Torten funktionieren als Mischkalkulation. To go? Das war so nicht geplant.
5-10% von dem, was ich sonst habe, setze ich jetzt im Moment um. Weil die Leute, zum Kaffeekuchen gehört einfach dazu, dass man sich nett hinsetzt, ein bisschen schwatzt, ein bisschen rechts, links guckt, wer sitzt hier noch und ein bisschen die Atmosphäre genießt, vielleicht noch ein Stück mit nach Hause nimmt oder für die Nachbarn oder für die Oma. Und das fällt halt jetzt weg.
Die Schornsteine sind fertig.
Da habe ich jetzt ein paar mehr gemacht, falls mal ein Schornstein kaputt geht. Darum sind es 11.
Ein paar Meter weiter auf einem großen Tisch zeigt mir Diana, wofür sie die braucht.
Ah, hier sind die Zutaten für das Hexenhaus.
Im Schaufenster siehst du, hast du wahrscheinlich auch gesehen, da ist ein fertiges.
Eigentlich eher ein Hexenmehrfamilienhaus. Schornsteinhöhe 30 cm, 2,5 Kilo schwer.
Ist das bei dir Tradition mit den Hexenhäuschen?
Nee, also überhaupt nicht. Das war eine ganz spontane Sache. Eine Freundin von mir brauchte unbedingt ganz schnell ein Hexenhaus, weil sie das ihrer Tochter versprochen hatte. Das, was sie zu Hause hatte, ist leider total daneben gegangen und sie war sehr verzweifelt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich kann dir ganz schnell eins machen, aber Lebkuchen ist jetzt noch nicht so ganz mein Metier, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, das dauert ein bisschen. Ich kann ja mal versuchen, eins aus Mürbeteig zu machen.
Ist das Zufall, dass dir das jetzt als Idee gekommen ist, in diesem besonderen Covid-19-Jahr 2020?
Ein bisschen schon, weil ich habe einfach jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ist ja leider so. Und ja, da kam mir der Gedanke, so ein Hexenhaus zu machen. Einfach mal etwas anders und zügig, weil sonst ist man einfach im Arbeitstrott. Man arbeitet und macht immer wieder die gleichen Sachen, versucht dann noch ein anderes Mittagessen zu machen oder sich eine neue Idee einfallen zu lassen fürs Frühstück. Aber jetzt so vom Backen her ist es recht aufwendig, bis es wirklich klappt. Und ja, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit für gehabt und es klappt wunderbar.
Du hast mir das schon mal erzählt, dass so gerade so kleine Plätzchen eine Herausforderung für dich sind, weil du eben betriebswirtschaftlich denken musst. Jetzt haben wir hier ein Hexenhaus, was aus 11 Einzelteilen besteht, die hier alle einzeln gebacken werden muss. Die Schornsteine werden einzeln ausgestochen. Ist das Liebe zum Backen oder betriebswirtschaftlich sinnvoll?
Tja, im Moment ist es Liebe zum Backen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht auskalkuliert. Es ist ja noch ganz frisch. Vielleicht setze ich mich da heute mal ran. Aber es ist immer schwierig auszurechnen, sowas Handwerk plus Materialkosten, deswegen ist es oft eine Mischkalkulation. Viele Sachen müssten viel teurer verkauft werden, die würde aber keiner dann kaufen. Und andere Sachen, die kann ich sehr schnell und könnte ich billiger verkaufen, aber muss nicht sein, weil da gute Zutaten drin sind. Und deswegen ist es immer wieder eine Mischkalkulation, dass man schaut, welche Sachen gehen rucki-zucki und welche dauern natürlich länger. Und alles, was Handarbeit ist oder kleine Sachen, dauert einfach genauso lange oder vielleicht meistens sogar länger, anstatt einen großen Kuchen oder eine kleine süße Torte. Oder das ist einfach Handarbeit und Zeit ist Geld.
Mehr Handarbeit, aber weniger Torten, weniger Gäste im Café oder wie momentan gar keine. Diana schätzt, dass ihr so gerade 85% der Einnahmen wegbrechen.
Man rechnet damit, dass Konkurrenz kommt, ein besseres Café oder dass man krank wird. Das kalkuliert man alles ein bisschen mit ein, wenn man selbstständig ist, aber dass jetzt sowas passiert, ist schwierig. Also wenn es wirklich stimmt, zum Beispiel jetzt der Zuschlag, dass man vom vorletzten Jahr die 75% kriegt, wo natürlich auch schon wieder einige Abzüge sind,
Diese Novemberhilfe.
Ja, diese Novemberhilfe, wo ich aber schon auch einiges wieder gehört habe. Wenn das wirklich mal durch ist, was ja immer noch nicht durch ist, wir haben immer noch keine Beantragung beantragen können, dann wäre das schon okay für diesen Monat. Aber man muss ja weiterschauen. Also ist schwierig, ist für alle schwierig. Und die, die vielleicht nicht so sehr darunter leiden, ja, die müssen einfach mal einen Gutschein kaufen oder dann, wenn auf ist, wieder hier hinkommen.
Immobilien gelten ja als sichere Zukunftsinvestition. Aber ob das auch in Krisenzeiten gilt und speziell für Hexenhäuschen, das ist die Frage.
They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow.
Was macht das Ding?
Das ist ein Luftreiniger, da ist so ein HEPA-Filter und Kohlenstofffilter. Das soll angeblich 99,97% aller Viren aus der Luft filtern.
Carsten Euvens kenne ich seit einem halben Jahr. Seit meinem ersten Besuch in seiner Online-Agentur Pepo Media. Auch damals stiegen die Zahlen. Auch damals ging es in den Lockdown. Neu ist die Anordnung der kleinen Clubsessel in seinem Büro. Carsten und ich sitzen uns im Abstand von etwa 2 Metern gegenüber. Links und rechts von uns zylinderförmige Tonnen, stuhlhoch, mit Lüftungsschlitzen. Investitionssumme für alle Büroräume plus Flur 2000 Euro.
Also die volle Dröhnung ist dann die hier. Geht halt darum, die Aerosole halt aus der Luft rauszufischen. Das ist halt das, was du beim Sprechen, beim Husten und so weiter dann halt quasi im Raum verteilst. Und damit es halt gefiltert wird, damit man sich auch gegenseitig besuchen kann, ohne dass das Risiko jetzt besonders hoch ist.
Tun, was geht, aber vor allem, was tun. Als wir uns im Frühjahr getroffen haben, sah es erstmal düster aus. Eigentlich wäre ja so eine Online-Agentur krisensicher. Außer, wenn die Kunden selbst aus der Hotel- und Restaurantbranche kommen. Sein kurzfristiger Auftragsrückgang damals 70%. Sein Team aus damals noch 15 MitarbeiterInnen ist daher mittlerweile geschrumpft.
2 Mitarbeiter konnte ich da auch nicht weiter beschäftigen, weil wir dann auch wieder kurz noch mittelfristig noch auf längere Sicht halt tatsächlich auch irgendwie eine Aussicht hatten, dass da auch wieder was kommt.
Es sind aber nicht nur Aufträge weggebrochen, es sind auch welche dazugekommen. Mitten im Krisenjahr konnten sie sich hier ein neues Geschäftsfeld erschließen. Es geht um eine neue Datenschutzregelung. Nach der müssen Internetnutzer darüber informiert werden, wenn Cookies bei ihnen von Drittanbietern installiert werden.
Weil das darf man nicht einfach mal so machen. Das ist jetzt einfach die Rechtslage. Und um diese Abfrage zu gestalten, braucht es halt irgendeine Art von Software, irgendeine Art von Managementsystem. Und wir bieten dieses an.
Das könnte im Prinzip aber jeder machen.
Ja, also es gibt viele Anbieter in dem Markt, vor allen Dingen viele internationale, auch eine ganze Reihe, die ihren Kram in den USA oder in anderen unsicheren Drittländern speichern. Das ist ja auch wieder problematisch. Das heißt, diese Anbieter fallen raus und dann bleiben halt letztlich nur noch eine ganze Handvoll europäischer und ich glaube 2 deutsche größere Anbieter, zu denen wir auch gehören, die da halt eben eine Dienstleistung anbieten, die vollständig DSGVO-konform ist. Und da ist der Markt auf einmal ganz schnell klein.
Interessant. Warum habt ihr da so eine gute Position euch erarbeitet und die anderen nicht?
Vorausschauendes Handeln.
Vorausschauend handeln. Szenarien entwerfen. Carsten Euvens sagt, dass das Fähigkeiten sind, die du als Geschäftsmann haben solltest, die er sich aber auch von Politikern wünscht. Die Lüfter, sagt er, seien vergleichsweise günstig und effektiv. Die hätte man nach den Erfahrungen im Lockdown 1 schon längst anschaffen können. Dann wäre jetzt in jedem Klassenzimmer einer in Betrieb.
Genau, im Frühjahr, ja gut, kann man das ja vielleicht im gewissen Rahmen noch verstehen. Auch mit Kopfschütteln, aber jetzt kann ich es halt überhaupt nicht mehr verstehen. Weil wir hatten jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, uns darauf vorzubereiten, dass so der Winter, der wieder so ganz überraschend kommt, genau wie Weihnachten, dass dann die Zahlen hochgehen, haben die Fachleute ja alle vorhergesagt. Ja, hätte man einfach mal überlegen können, ja, was macht man denn dann? was passiert, wenn? Und was machen wir dann? Und wem betrifft das? Ja, das hätte man vielleicht einfach mal transparent und offen kommunizieren können. Dann hätten sich die Betroffenen auch melden können. So, hallo, uns habt ihr aber vergessen, wenn ihr das macht. Da müsst ihr auch dran denken. Da hätte man das vorher planen können, die Leute auch mitnehmen können. Und dann hätte man sich viel von den ganzen Protesten, die jetzt auch laufen, mit Sicherheit ersparen können.
Ortswechsel. Ich bin in die Bonner Südstadt geradelt zu Holger Schwabs Buchhandlung 46. Es ist schon Abend, die letzten Kunden sind längst raus. Bei ihm sind jetzt nur noch Sabine und Axel Schwarz.
Ich würde es nachher in diesem Muster stehen lassen. Da oben noch so eine kleine Kontrolle, da sind denn die Bilder.
Die beiden haben ihn, den sehr analogen Holger Schwab, für eine digitale Videokonferenz verpflichtet. Eine Online-Weihnachtsbuchvorstellung. Premiere für Holger. Noch gut 5 Minuten bis zum Start.
Wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht gesehen, ne? Ist zwischendrin was passiert, was ich wissen müsste?
Was du wissen müsstest, ist natürlich schön. Du bist unsere Reflexionsinstanz, sagen wir mal.
Ja,
das Leben ist viel intensiver geworden in der Buchhandlung.
Krisengewinnerin, Krisenprofiteurin, das hört sich natürlich fies an. Aber bei Lichte betrachtet ist Holgers Buchhandlung so eine.
Viel mehr Kunden dazugekommen, weil zum Beispiel in der Innenstadt die Buchhandlung Kurzarbeit angemeldet hatten, nach dem Lockdown aber weiter kurzarbeiten mussten, obwohl sie ganz aufmachen durften, weil sie sonst das Kurzarbeitergeld hätten zurückzahlen müssen. Das heißt, es standen Leute vor der Ladentür und kamen nicht rein, weil die Kurzarbeit hatten. Und das ist natürlich vollkommen unsinnig.
Kriegt man das nicht wieder zurückgedreht so schnell? Oder was?
Nein, kriegt man nicht so schnell. Das ist ein wahnsinniger Aufwand in der Buchhaltung. Und man muss das Geld zurückzahlen und es ist nicht gut.
Wahnsinn. Ich dachte, das ist so die flexible Wunderwaffe, aber es ist ja in die andere Richtung nicht.
Es war genau das Gegenteil, hat dazu geführt, dass die Buchhandlungen ganz starr sich verhalten haben und nicht flexibel reagiert haben. Und darum war ich total froh, dass ich das nicht beantragt habe, obwohl mir der Druck gemacht wurde von meinen Mitarbeiterinnen und von den Kunden. Und beantragt das doch, ist doch super. Aber wir brauchten es auf diese Weise nicht, weil wir flexibel reagieren konnten und ja. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe es rausgekriegt, weil immer Leute kamen nachmittags um 5 und fragten, habt ihr noch offen? Und ich irgendwann gedacht habe, was haben die eigentlich alle mit? Habt ihr noch offen? Und habe dann ein bisschen sauer gefragt, was soll das überhaupt? Dass ihr immer, ja, die anderen Buchhandlungen haben nicht auf.
Mittlerweile steht die Verbindung.
Ich begrüße euch, liebe Clubschwestern, ganz herzlich.
Diese Schwestern, das sind SOR-Optimistinnen. Ein soziales Netzwerk von Frauen, die sich austauschen, einfach so und um Gutes zu tun. Und heute sind sie zu Gast bei Holger. Geplant war eigentlich ein echtes Treffen in der Buchhandlung, so aber nun als Zoom-Call.
Ja, schönen guten Abend, Frau Berg. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt.
Bei den über 20 Teilnehmerinnen großes Nicken und Daumen hoch.
Gut, also ich begrüße Sie recht herzlich, Frau Berg. Danke für die Einleitung. Ich möchte mich als allererstes bei den Schwarzens bedanken, die diesen Abend möglich gemacht haben, ohne die ich hier aufgeschmissen wäre. Herr Schwarzens Laptop steht vor mir, über den das hier übertragen wird. Und ich möchte Ihre SOR-Optimistin begrüßen. Es ist luxuriös, weil ich sitze ja nur hier und muss über Bücher reden, die ich gut finde. Das ist ganz toll. Ich habe keine Bücher schleppen müssen bisher auf den Venusberg oder sonst wohin. Und also alles bestens für mich. Sie können mich sehen, ja?
Neben Holger liegt ein hoher Stapel Bücher. Seine erste Vorstellung ist das Buch der Schriftstellerin Anne Weber.
Und ich nehme das Buch, was ich vorstelle. Das ist jetzt das Buch von Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos, und stelle es hier hin, sodass Sie das im Hintergrund sehen können. Ich lese den Anfang vor.
Ja, das wäre super nett.
Also so ist es nicht gereimt, ne?
Mit dabei an diesem Abend feministische Literatur, Reise- und Abenteuererzählungen, Zeitgeschichtliches. Frische Perspektiven auf eine sich rasant verändernde Welt. Und immer was fürs Herz. Und was besprochen wurde, wandert hinter ihm auf die Ablage.
Das ist auch typisch Anne Weber, dass sie Worte immer daraufhin abklopft, was für eine Bedeutung haben die eigentlich.
Die SOR-Optimistinnen hören den Abend über gebannt zu. Holger ist in seinem Element. In den nächsten Tagen trudeln die Bestellungen ein. Gesamtumsatz des Abends rund 1.500 Euro. Könnte sein, dass er das irgendwann noch einmal macht.
Tolle ist, dass es hier so chaotisch aussieht, aber wenn du von hier guckst, oder wenn das dann eben ist, wir machen mal schnell Licht an.
Ich bin in Köln, zu Hause bei Timo Brecht, bei einem Zauberer im Homeoffice. Auf einem Schreibtisch stehen Kisten, darauf Monitore, ein Laptop, Kameras.
Genau, also das ist dann hier mein Ausschnitt, das ist, darauf sehe ich die ganzen Leute dann in so einem Grid, also in so einem Raster. Ich glaube, ich sehe maximal 25 Leute auf einmal, und da kann ich dann rumschalten, die spreche ich dann da an. Und das Schöne ist, wenn ich halt in die Kamera gucke und dann ein bisschen runter auf den Bildschirm sieht, das sieht man das nicht so doll, also den Unterschied.
Vor 6 Monaten war ich zuletzt in dem Zimmer und es hat sich einiges verändert. Was geblieben ist, ist hier ein Regal auf der rechten Seite. Hier sind extrem viele Zauberbücher und hunderte, wenn nicht irgendwie tausende Karten spiele, mit denen Timo Brecht zaubert. Aber der Rest des Zimmers ist komplett anders. Hier stehen 1, 2, 3 große Ringlichter auf Stativen, solche Studiolichter, wie man sie aus solchen Home-Studios von Influencern kennt. Insgesamt 7 Stative, darauf Kameras, Laptop, Podcaster, Mikrofon, 2 Kameras. Das ist das neue virtuelle Covid-19-Zauberstudio.
Ja, ganz genau. Also von hier finden jetzt im Dezember ganz viele Auftritte statt.
Als Zauberkünstler hast du ein Spezialgebiet. Timo Brechts Markenzeichen sind Close-Up-Kartentricks. Also Illusionen mit Karten, bei denen er mit seinem Gegenüber zusammen zaubert. Dabei 1,5 Meter Abstand halten, schwierig. Systemrelevant ist Zauberei ja auch nicht. Dementsprechend kompliziert Timos Lage. Im Frühjahr, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da war er geschockt. Als im Sommer die Temperaturen stiegen und die Infektionszahlen sanken, entspannte sich das. Timo hatte Hoffnung, dass er seine Zaubershows bald nachholen können würde. Doch dann kam der Herbst.
Ich hatte ich glaube, das war der 15. Oktober, da habe ich, glaube ich, wirklich das erste Mal Tränen in den Augen gehabt und auch richtig ein paar Mal am Tag geheult, weil das war der zweite, da wo die Inzidenzzahl wurde da festgelegt. Da hieß es, ab 50 Leuten pro Landkreis dürfen keine Veranstaltungen mehr über XY Leuten sein. Und dann war klar, okay, das wird in ganz Deutschland wird die Inzidenzzahl drüber gehen. Das heißt, es wird keine Auftritte mehr geben. Und dann Ende Oktober wurde über den Lockdown gesprochen für November. Und da war dann wirklich bei mir, da war ich echt fertig wieder.
Beim Blick auf seinen Zaubertisch fällt mir etwas auf. Da liegt ein Papier mit farbigen Quadraten. Und aus meinem Blickwinkel ergibt das überhaupt keinen Sinn.
Genau, das ist die Kamera, die hier auf den Tisch geht. Das ist die optische Illusion, die ich dir mal erklärt habe, die am Anfang kommt, weil das ist, also kannst du mal hier gucken. Das ist eine witzige Sache, das merkt wirklich niemand am Anfang. Und dann sagt man irgendwann, guck mal hier und dreht das um. Und dann siehst du, was da passiert.
Boah!
Das sieht halt echt super aus.
Das ist ja krass. Da ist so ein Rubikswürfel. Und wenn man hier steht, dann sieht man sofort, das ist ein weißes Blatt. Und dann ist da so eine angeschrägte Fotografie kopiert drauf, ja, perspektivisch angeschrägt, wo so nichts stimmt. Wenn ich mir das Kamerabild angucke, dann sieht das wirklich aus wie ein perfekter Würfel. Hast du das so ein bisschen hochgebogen da hinten? Dann?
Genau, weil dann ist eben die Illusion, dass es hier oben, hier drüber geht noch ein bisschen mehr. Das ist aber tatsächlich, also wenn du es flach machst, sieht das auch noch gut aus. Also das macht eigentlich tatsächlich,
es sieht so fast besser aus, ey.
Ha, wieder was gelernt. Guck mal, sieht so fast besser aus sogar. Also es muss gar nicht sein. Mhm. Aber das ist der Vorteil eben, dass alle Leute, alle Zuschauer, egal wie viele, schauen durch eine einzige Linse. Das heißt, jeder hat exakt denselben Blickwinkel und das kann man dann halt auch ausnutzen zum Vorteil.
Kannst du da mit der Hand mal jetzt einmal so über den Würfel drüber gehen?
Ja, das sieht halt schon verrückt aus. Also ich mache das meistens so dann und dann drehe ich das Bild, weil dann passiert wirklich die Verrückte, dann sieht das echt richtig verrückt aus. Wenn du so guckst, denkst du, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber so, zack, das richtet sich dann ganz schnell. Zack, fertig.
Also Nähe ist ja vielleicht auch oft auch Illusion. Ne? Ja. Und wenn du bei den Leuten auf einmal zu Hause aufschlägst, heißt das ja nicht, dass diese Nähe schlechter ist als die Nähe in einem Publikum mit 150 Leuten. Ne?
Nee, absolut nicht. Also das hat absolut einen Vorteil hier, weil hier kann mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder voll auf die Finger gucken. Der ist im Prinzip hier 40, 50 Zentimeter von meinen Fingern weg und guckt da drauf, eben durch eine Kamera, aber auf einer großen Bühne wäre das nicht möglich. Da könnte mir nicht jeder direkt auf die Finger schauen.
In diesem Jahr war für Timo alles dabei. Schock, Zuversicht, Enttäuschung, Ärmel hochkrempeln. Und jetzt neue Hoffnung. Insgesamt, sagt Timo, war es ein Verlustjahr. Abhaken. Aber dafür sind die Aussichten gut.
Ich bin unter anderem sogar in der Empfehlungsliste bei Telekom gelandet. Deswegen habe ich ganz viele Anfragen von der Telekom bekommen, weil da eben irgendwie das Marketing gesagt hat, hier, wenn ihr eine Abteilungsweihnachtsfeier machen wollt, ruft mal den da an, der bietet eine Online-Show an. Dann gibt es eine sehr, sehr große und bekannte Suchmaschine, für die ich ein internationales Team unterhalte dann eben. Ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist. Und ja, VW, Allianz, Beiersdorf, also solche Unternehmen dann.
6.000 Euro. So viel hat die Verwandlung des Bühnenzauberers Timo Brecht in seine Online-Version gekostet. Kameras, Stative, Licht und die neuen Tricks. Anfangs sei er sich nicht ganz sicher gewesen, ob das der richtige Weg sei. Die Zweifel sind jetzt weg.
Ich denke, durch die ganze internationale Vernetzung muss sowas in Zukunft auch bleiben. Und im besten Fall kann ich bald Shows draußen wieder spielen, weil das Live, das will ich einfach auch wieder. Und dann aber auch hier noch über die Kamera, virtuell.
Das war das Wochenendjournal. Darüber, wie Kleinunternehmer in der Krise überleben. Gleich geht's hier weiter mit Classic Pop etc. und der Hornistin Sarah Willis. Mein Name ist Stefan Beuting und auch im Namen von Technik und Regie sage ich Danke fürs Zuhören.